Hallo und herzlich willkommen zur 273. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem infiltriertesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und wie ihr wisst, bin ich ja Mitglied im Netzwerk der Footballerei, die im Moment ja jeden Podcast, Football-Podcast unter Vertrag nehmen, der nicht bei drei auf dem Baum ist. Ich bin ja schon länger, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat, aber ja, das Ganze ist ja auch eher ein loses Netzwerk und hat jetzt ja wenig mit der Footballerei Kernmarke zu tun. Aber unter dem Dach der Footballerei gibt es einen neuen Podcast, der heißt Sideline, also nicht Zirkus Sideline, sondern Sideline. Und der ist mit Tristan Seidt, der halt S-E-I-T-H geschrieben wird. Ein Wortspiel. Clever, K-L-U-K. Sowas hätte ich mir auch ausdenken sollen. Wir sind Kicker oder irgendwie sowas. Es geht bei diesem Podcast jetzt nicht so sehr um die X und O's, wie Andreas sagen würde, sondern es geht da um Kultur. Denn Tristan Seidt ist Schauspieler. Ihr habt ihn vielleicht schon mal gesehen. Also ich habe ihn schon mal irgendwo gesehen, aber ich kannte seinen Namen ehrlich gesagt nicht. Und da geht es ein bisschen mehr um das Drumherum, das Kulturelle. Auch die Medien werden da beleuchtet. Sehr gute erste Folge, fand ich ganz hervorragend. Mit dabei ist auch Sönke Ulrichs. Das ist ein Zuhörer der ersten Stunde, möchte ich sagen, dieses Podcast hier. Deswegen hat mich das natürlich sehr gefreut, da Sönke auch dann mal so zu hören. Und die beiden machen das ganz hervorragend. Es ging unter anderem um die Netflix-Dokus, die es ja im Moment sehr zahlreich gibt, über Football. Angefangen mit Quarterback, Wide Receiver, Quarterback 2. Jetzt gibt es The Gambler and the Cowboys und sein Team oder irgendwie sowas. Also über die Dallas Cowboys, welche ich gerade gucke, da fehlen mir noch zwei Folgen. Erstaunlich gut, muss ich ehrlich sagen, für jemanden, dem die Cowboys ziemlich stark am Hintern vorbeigehen, kann man sich das trotzdem sehr, sehr gut angucken. Also das wirklich gut gemacht. Und natürlich SEC gibt es zurzeit auch, also über die Southeastern Conference im College Football. Every Given Saturday, nicht Sunday, sondern Saturday. Ja, da muss ich allerdings den beiden, Sönke und Tristan, widersprechen. Ich fand das ziemlich furchtbar. Das konnte ich mir tatsächlich nur eine Folge angucken. Das, ja, ich bin da halt Big Ten Guy, wie Tristan anscheinend auch. Und kann halt damit der SEC wenig anfangen. Und das war mir tatsächlich auch so ein bisschen zu sehr marketingmäßig. Das andere ist auch alles Marketing. Es muss einem immer klar sein, dass man da nie wirklich irgendwas Superkritisches erleben wird. Aber das war mir doch ein bisschen zu viel Schönfärberei, sag ich mal so. Zumindest in der ersten Folge. Vielleicht sind die anderen Folgen dann besser. Sagt's mir, falls ihr das gesehen habt, dass ich da vielleicht doch noch dranbleiben muss. Die anderen Sachen, Quarterback, gucke ich mit meiner Frau zusammen. Das ist so ein bisschen schwierig. Wir sind ja beide relativ busy im Moment. Deswegen sind wir, glaube ich, bei Folge 3 oder 4 erst. Und also da fehlen noch ein paar. Das dauert noch ein bisschen. The Gambler, das werde ich wahrscheinlich heute oder morgen dann durchgucken. Ich kann da auch immer nur ein oder zwei Folgen am Stück gucken, das sowohl zeitmäßig als auch, das reicht mir dann auch mit Jerry Jones. Das ist ja nicht immer so ganz angenehm mit dem. Aber wohl nicht so ganz angenehm. Ich saß neulich beim Essen. Das Essen war sehr angenehm. Aber da poppte eine Nachricht auf meinem Handy, beziehungsweise sogar meiner Uhr auf. Das ist normalerweise ein schlechtes Zeichen, denn dann ist irgendwie eine große Nachricht reingekommen. In dem Fall war es aber so, dass Apple mir was mitteilen wollte. Das ist nämlich eine Serie, die ich gucke, bei denen ja eine neue Staffel erschienen ist. Und da muss ich ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, musste ich laut loslachen am Abendbrottisch. Denn Infiltration hat eine dritte Staffel bekommen. Wer diese Serie nicht kennt, Glück gehabt. Das ist, also man muss dazu sagen, das ist eine Serie bei Apple TV und alles, was Apple TV macht, das sieht immer richtig gut aus. Also man sieht immer, dass da richtig viel Geld drin ist. Das ist bei dieser Serie auch so. Es geht um eine Alien-Invasion. Im Englischen heißt die Serie auch Invasion und nicht Infiltration. Also der Name wäre deutlich besser, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, Infiltration, das klingt irgendwie so, als haben die uns unterwandert oder so. In Wirklichkeit sind die einfach gekommen und machen halt die ganze Menschheit platt. Und das Schlimme an dieser Serie ist halt, man wünscht sich halt die ganze Zeit, dass sie endlich die Menschheit platt machen. Denn die Charaktere, die uns repräsentieren und retten dann zumindest bisher, sind halt so furchtbar. Das ist so schlimm. Aber, und ich habe nicht damit gerechnet, dass es davon eine dritte Staffel geben wird. Also die erste Staffel war noch okay. Das ist ja meistens so, dass die einen Plan haben für die erste Staffel. Dann wird es aber schwierig in der zweiten Staffel. Die zweite Staffel war wirklich ja, aber ich habe mich da durchgequält und als ich jetzt gesehen habe, es gibt eine dritte Staffel, da musste ich wirklich sehr, sehr laut lachen, denn das ist halt schlecht und nicht ironisch schlecht, das gibt es ja auch. sondern das ist einfach schlecht. Ich habe jetzt die erste Folge gesehen. Man hat zumindest eine clevere Sache gemacht. Man hat jetzt einen Zeitsprung gemacht. Man hat also quasi die ganzen bescheuerten Leute, die da davor dabei waren, hat man quasi eliminiert. Nicht ganz alle, aber die sind zumindest erstmal weg, weil also da war eine Familie dabei. Man hat sich die ganze Zeit nur gewünscht, Alter, bitte töte doch jemand mal die Kinder von denen. Das, ja, war nicht schön. Das ist auch nicht nett von mir, dass ich das sage, aber ja, das fand ich gar nicht gut. Also, jetzt aber die dritte Staffel von Infiltration. Bestimmt ein Hammer bei Apple TV. Hammer war auch das Essen, was wir neulich hatten, nämlich am gestrigen Montag, sind wir mal wieder zum Vietnamesen zum Mittagstisch gegangen. Und ja, also, da sind wir jetzt 2-2. Also, eine gute Quote, denn das war wieder gut. Diesmal waren wir mit 4 Personen sogar da. Friend of the Show Henning war mit und auch meine Schwiegermutter war dabei. Und ja, ich glaube, alle waren sehr zufrieden und wir haben 60 Euro für 4 Personen bezahlt. Also ich finde, das lässt sich, ja, geht auch noch. Dafür, dass es lecker war und Getränke waren auch dabei. Also das ist sehr gut, das müssen wir einführen, das müssen wir häufiger machen. Sehr viel häufiger muss ich auch einen einen deutschsprachigen Football-Podcast hier loben. Ich, wenn man so im Podcast-Business drin ist, dann ja, hört man ja relativ viele, zumindest am Anfang habe ich sehr, sehr viele Podcasts gehört, einfach um mich mit der Thematik vertraut zu machen, zu hören, was geht nicht oder was möchte ich zum Beispiel. Das muss ja nicht immer gehen. Dieser Podcast funktioniert ja auch überhaupt nicht. Aber was machen andere so? Und ja, bei sehr vielen Podcasts, muss ich ehrlich sein, da höre ich jetzt nicht mehr rein. Viele lade ich zumindest noch runter. Ja, auch bei mir ist es ja mir nicht wichtig, dass ihr den Podcast hört. Ihr müsst ihn nur runterladen. Das wird in der Statistik zumindest bei mir gezählt. Bei Spotify ist es anders. Da müsst ihr zumindest eine Minute müsst ihr da reinhören. Das müsst ihr durchhalten. Aber mir ist es nur wichtig, dass man den runterlädt. Deswegen lade ich immer noch relativ viele runter. Aber richtig hören tue ich tatsächlich nur noch wenige Football-Podcasts. Aber einen, den ich immer höre, ist Football Clock mit Martin Pfanner und Bernhard Seikowitz, der immer auf seine ja trockene österreichische Art, Fragen sehr tief und knowledgeable, das sagt man da, mit gutem Wissen beantwortet. Und diesmal wurde auch wieder eine Frage von mir beantwortet. Und es gab netterweise von Martin Pfanner Werbung für mein Buch. Er hat das nämlich netterweise auch gekauft und wie er mir sagte, erst zur Hälfte gelesen. Aber das ändert sich sicherlich noch. Aber habe mich sehr, sehr drüber gefreut, dass da zum einen meine Frage auch sehr tief wieder beantwortet wurde von Bernhard und dass da Werbung kam. Deswegen auch hier mal etwas Werbung für den Football Clock Podcast. Wirklich einen der besten deutschsprachigen Football Podcasts, wie ich finde, zur Zeit. Einen Link zu diesem Podcast und natürlich auch zu Sideline Podcast aus der Footballerei findet ihr natürlich in den Shownotes und da findet ihr auch die Kontaktmöglichkeiten, die ihr nutzen solltet, wenn ihr mir zum Beispiel mitteilen möchtet, dass Infiltration eine ganz geniale Serie ist oder wenn ihr einen anderen Podcast unbedingt mal bewerben wollt hier. Denn meine 25 Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind sicherlich so wissbegierig, dass die davon wissen wollen. Hoffe ich zumindest. Wie gesagt, Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Es geht los. Ich nehme auf am Dienstag, dem 26.08. Es ist im Moment 15.33 Uhr in Zentraleuropa. Ihr wisst, heute ist der Cut-Tag. Ich nehme immer schlecht auf für sowas. Nämlich am Dienstag bis 20 Uhr müssen die Cuts durch sein, auch in der regulären Saison. Deswegen passiert es sehr häufig, dass 10 Minuten, nachdem ich fertig bin, mit allem irgendwelche Sachen reinkommen. Eigentlich müsste ich diese Woche erst am Donnerstag aufnehmen, denn dann wissen wir auch, wie die Practice Squad gebildet worden sind. Denn die dürfen ja erst 24 Stunden, nachdem die Spieler einmal durch die Waiver gegangen sind, gebildet werden. Sprich, morgen Abend dann, morgen Mittwochabend. Es kann also passieren, dass hier im Podcast noch ein paar News und Transaktionen aufsplitten oder beziehungsweise, dass es ab und zu mal eine kleine Pause gibt, die ich dann hoffentlich rausschneide, wo ich nachschaue, ob es irgendwas Neues gab. Insbesondere natürlich schauen wir nach Atlanta zu Lenny Krieg, wo ich jetzt einfach davon ausgehe, dass er heute entlassen wird und dann morgen auf den Practice Squad gesigned wird. Aber man weiß es ja nicht, denn es gab ja schon die ersten Überraschungen. Auf die gehen wir jetzt ein in den News und Transaktionen. Ja, denn schon am letzten Dienstag war klar, dass die Miami Dolphins mit Jake Bailey in die Saison als Panther gehen werden. Man hat da Ryan Stonehouse entlassen und damit Ryan Stonehouse wohl auch einer der großen Kandidaten, wenn es mal irgendwo Panther-Probleme geben wird in der laufenden Saison. Am Mittwoch haben die Buffalo Bills dann Caden Davis, einen Kicker, entlassen. Da ist nämlich Tyler Bass jetzt wieder fit. Caden Davis, ein Rookie. Die Texans haben Blake Ferguson, einen Longsnapper, geholt. Den kennen wir unter anderem von den Miami Dolphins. Sein Bruder Reed Ferguson ist ja auch Longsnapper bei den Buffalo Bills. Austin Brinkman hat sich da nämlich verletzt, der Rookie-Longsnapper bei den Texans. Und ja, da brauchte man einen Ersatz. Und ja, bei verletzten Longsnappern sind wir auch bei den New Orleans Saints, denn da war Zach Wood angeschlagen, aber bisher ist da noch kein Ersatzmann nötig gewesen. Wir gehen in die Canadian Football League. Da haben diese Saskatchewan Rough Riders Campbell Fair, einen Kicker, kanadischen Kicker, auf das Practice Squad gesigned. Hatte ich ja schon mal erzählt, gehe ich natürlich nachher auch noch mal kurz darauf ein, dass Brad Lawther da ja noch ein paar Probleme hat, unter anderem ja auch wegen dem Wind vor einiger Woche. Am Donnerstag dann die Sache, die wir alle erwartet haben in der Canadian Football League. Es hat einen Long-Snapper-Trade gegeben. Long-Snapper-Trade-Alarm in der Canadian Football League. Die Hamilton Tiger Cats haben sich einen wie sagt man da, Longsnapper geholt von den, ich glaube Montreal Alouettes, nämlich Simon Chavez, kanadischen Longsnapper, der geht für einen 7. Runden-Pick in der CFL-Draft nach Hamilton. Also herzlichen Glückwunsch da zu einem Longsnapper-Trade, dass ich das nochmal sagen darf, durfte. Am Freitag, unsere guten Freunde, die Calgary Stampeders, die haben mal wieder ihre Panther durchgetauscht. Das hatten wir schon zweimal in dieser Saison, dass ja Mark Vesett und Fraser Mason, da ihre Plätze getauscht haben. Jetzt hat es wieder Fraser Mason erwischt. Der ist wieder aufs Practice Squad gesigned worden. Und Mark Vesett ist jetzt wieder aufs Active Roster gesigned worden. Also da geht es hin und her zwischen den beiden. Aber zumindest die Leistungen scheinen ja okay zu sein. Dann hätten die vielleicht auch mal einen anderen Panther reingebracht. Am Samstag, dann ging es langsam los mit den ersten Entlassungen. Da hat es Jack McQuaid erwischt. Da ist Christian Kuntz anscheinend doch wieder so weit fit. Oder man ist nicht zufrieden mit Jack McQuaid, der Longsnapper bei den Pittsburgh Steelers, dass der jetzt entlassen wurde. Müssen wir schauen, ob Christian Kuntz da wieder fit ist oder ob man vielleicht dann doch noch einen anderen Longsnapper holt. Oder vielleicht sogar einfach einen auf dem Practice Squad parkt und dann für die ersten Spiele, die ja vielleicht verletzt verpassen wird, ob man ihn da dann einen Longsnapper hochholt, wird man sehen. Am Montag, ja, da ging es jetzt richtig los mit den Entlassungen. Es geht los bei den Carolina Panthers. Die gehen mit Ryan Fitzgerald als Kicker in die NFL-Saison 2025. Sie entlassen nämlich Matthew Wright, der, von dem ich ja sehr viel halte, aber der sich da jetzt nicht durchsetzen konnte gegen meinen Nummer 1 Kicker aus dem College in diesem Jahr. Dann die vielleicht größte Überraschung bisher, die Pittsburgh Steelers haben Panther Cameron Johnston, den früheren Ohio State Buckeye, entlassen. Und da geht jetzt also Corliss Waitman in die Saison als Panther, der linksfüßige Belgier. Ja, das, wie gesagt, kommt etwas überraschend, aber man hat sich entschieden, ihn zu behalten. Es gab wohl Anfragen von den New Orleans Saints, dass die gerne Waitman gehabt haben wollen. Da stand einem Trade in Raum, aber die Steelers haben sich jetzt entschieden, nein, wir entlassen Cameron Johnston und bleiben bei Waitman, den geben wir nicht ab. Abgegeben haben ins Waiver-Wire haben sie dann allerdings auch ihren zweiten Kicker, nämlich Ben Saltz, der ja an der Universität von Pittsburgh auch gespielt hatte. Die New Orleans Saints, gerade ein Thema, sie mit der zweiten Überraschung entlassen den Panther James Burnip, den ich höher eingestuft hatte, als seine Kontrahenten Kai Kröger, den linksfüßigen Rookie-Panther von den South Carolina Gamecocks. Ja, James Burnip, glaube ich, auch eine interessante Option. Wird der sein für andere Teams? Der werden wir sicherlich im Workout-Zirkus erleben. Ja, aber Kai Kröger ist jetzt der neue Panther der New Orleans Saints. Man bleibt da also bei einem Linksfüßer, denn auch Matthew Hayball war ja einer im letzten Jahr. Auch entlassen, weniger überraschend bei den Minnesota Vikings, wurde Panther Oscar Chapman, auch wie Burnip ein Australier, der bei den Auburn Tigers im College war. Ja, dass sich da Ryan Wright, wenn auch, ja, ich sag mal, nicht ganz an der langen Leine sein wird in dieser Saison, sich da durchsetzt, kam jetzt nicht überraschend. Dann haben wir eine Verletzung, nämlich bei den Miami Dolphins. Da hatte ich mich schon gewundert, dass in der Preseason-Woche, auf die ich jetzt nicht mehr eingehen werde, weil wir jetzt ja schon die ganzen Transaktionen haben werden, dass da Jack Bailey gekickt hat. Aber ich habe mich da auch gar nicht weiter drum gekümmert. Ich hatte gedachten, ja, die spielen halt einfach mal ein paar Optionen durch. Und eine Option ist, dass sich Jason Sanders beispielsweise beim Warm-up verletzt und wir gucken, was wir dann machen. Ja, nee, der war wirklich verletzt an der Hüfte und er wird 3 bis 5 Wochen ausfallen. Das bedeutet, die Miami Dolphins werden einen neuen Kicker brauchen. Sehr interessant, was sie auch machen werden. Wahrscheinlich werden sie Jason Sanders, ja, werden ihn jetzt nicht entlassen, aber sie werden ihn vielleicht dann auf die Injured Reserve setzen, dass er also ein paar Wochen dann, 4 Wochen mindestens verpassen wird. Also sehr interessant, was da heute Abend sein wird. Es wird Workouts geben und der gute Spencer Ford hat schon mitgeteilt, dass mindestens Riley Patterson da auflaufen wird für ein Workout bei den Miami Dolphins. Also das wird noch spannend werden. Ja, und dann gerade eben vor einer knappen halben Stunde kam die Nachricht rein, die erste Nachricht des heutigen Dienstages, dass die New England Patriots sich für einen Kicker entschieden haben. Sie gehen mit Andres, der jetzt Andy heißt, Borregales in die Saison, der 6. Runden-Draftpick von den Miami Hurricanes. Er setzt sich durch gegen John Parker Romo. Das, ja, interessant, denn Parker Romo scheint im Camp und nach dem, was wir von ihm in den Preseason-Spielen gesehen haben, ja, kein schlechtes Camp gehabt zu haben, sondern hat eigentlich gut überzeugt, ist halt auch so ein Spieler, wo man ihn sicherlich noch bei anderen Teams dann sehen wird im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Der wird sicherlich da häufiger mal bei einem Workout zu Gast sein. Aber die New England Patriots gehen jetzt mit Andy Borregales in die Saison. Ich schaue gleich mal, ob wir eine neue Nachricht reinbekommen haben, ob irgendwo etwas passiert ist. Ihr könnt natürlich, wenn ihr auf meine Homepage geht, smkmsport.de, wenn ihr da auf StatCenter klickt, könnt ihr auch sehen, wer wo gelandet ist. Da gibt es eine sehr schöne Excel-Tabelle, hätte ich etwas gesagt, das ist ein Google-Doc. Aber es ist gar kein Google Doc, wie heißt denn Google Sheets, da mit allen Positionen Kicker, Panther und Long Snapper. Weil Long Snapper führe ich jetzt nicht ganz so zielsicher wie Kicker und Panther. Das muss ich ehrlicherweise da eingestehen. Das, ja. Aber ich probiere es auch. Also steht da aber drin, wer wo ist und auch wer dann auf dem Practice Squad beispielsweise landen wird. Da könnt ihr reingucken. Ich schaue gerade mal, was Adam Schefter und Co. so erzählen, aber da sieht im Moment nichts Interessantes für uns aus. Deswegen schauen wir doch mal, wie es im Moment in der Canadian Football League aussieht. Wie gesagt, auf die Preseason-Spiele der letzten Woche, da gehe ich jetzt nicht mehr ein. Immer noch mit Abstand die meisten Field Goals gekickt hat José Maltos Diaz von den Montreal Alouettes. 34 Field Goals hat er bisher erzielt. Der nächste Kicker, der ja, ähnlich viele Field Goals hat, ist Lirim Hairolau von den Toronto Argonauts. Der hat 30. Die beiden Spieler haben jeweils schon 11 Saisonspiele hinter sich und beide haben nur 3 Field Goals daneben gesetzt. Also Maltos 34 von 37 und Hairolau 30 von 33. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Das längste Field Goal, wahrscheinlich wird es auch das längste Field Goal bleiben, denn es ist ja ein CFL-Rekord. Sergio Castillo von den Winnipeg Blue Bombers mit einem 63-Yarder. Sean White ist der beste Kicker, was das Field Goal-Percentage angeht, von den British Columbia Lions mit einem, ja, nur einem einzigen Fehlschuss, sagen wir es so rum. 26 von 27 ist er bisher, hat mehr Extrapunkte daneben gesetzt, dann hat er schon 2 Fehlschüsse. Meisten Extrapunkte erzielt hat bisher Mark Leggio von den Hamilton Ticats, 28 von 30 Versuchen. Und ja, insgesamt in der Canadian Football League bisher eine Trefferquote bei Field Goals von knapp unter 85% und bei den Extrapunkten von knapp unter 95%. Das sind also wirklich ganz, ganz hervorragende Werte. Da wäre die NFL sogar ein bisschen neidisch, gerade bei den Extrapunkten. Der beste Panther, was den Bruttoschnitt angeht, ist zurzeit John Haggerty von den Toronto Argonauts, die ja zusammen mit den Edmonton Elks auch ja jetzt nicht unbedingt die besten Teams sind in der Canadian Football League. Ich glaube Ottawa war es. Ich habe jetzt die Tabelle gar nicht vor mir, aber ich weiß, Toronto hat bisher 3 Siege, 8 Niederlagen. Ich glaube, Ottawa ähnlich. Die hat, glaube ich, auch 3 und 8. Also, ja, da ist einige Luft noch nach oben. 50,8 Yards ist sein Bruttoschnitt. Am meisten Punts hat Richie Leon von den Ottawa Redblacks, 68 schon in 11 Spielen. Joseph Zima von den Montreal Alouettes dahinter mit 62. Der längste Punt, Richie Leon, 92 Yard. Dahinter dann John Haggerty und Nick Constantino von den Hamilton Ticats 85 bzw. 84 Yards. Und Haggerty hat auch die meisten Singles, also Touchbacks, erzielt. Insgesamt schon 5. Da haben Nick Constantino und Joe Couch von den Saskatchewan Roughriders jeweils 4. Ja, und ich hatte gesagt, Brett Lawther, der Kicker des Saskatchewan Roughriders, für den läuft es bisher ja nicht ganz so gut. Der hat bisher 34 Field Goals probiert, aber nur 22 getroffen. Also Trefferquote bei ihm mit deutlichem Abstand am schlechtesten in der ganzen CFL mit gerade mal 65%. So hat er auch noch einen Extrapunkt daneben gesetzt. Immerhin, er führt an mit den meisten Singles, um nicht zu sagen, er dominiert die Single-Kategorie. 6 Stück hat er schon an der Zahl. In der gesamten CFL sind bisher bei viel kurz gerade mal 13 Singles erzielt worden. Also die Hälfte davon allein durch Brett Lawther. Wir springen aus dem Norden von Nordamerika in die Mitte von Europa, nämlich in die German Football League. Da war ich am Samstag zu Gast bei den Kiel Baltic Hurricanes, die auf die Düsseldorf Panther trafen und dieses Spiel ja dominierten. Das kann man, glaube ich, schon sagen. 44-7 war da der Endstand für die Kiel Baltic Hurricanes. Ja, ein Field Goal gekickt in dem Spiel von Anoushe Fulford. Leider nicht im Einsatz Kobe J. Freeman, der ja im letzten Jahr der Kicker war. Den habe ich an der Seitenlinie getroffen. Da stand er nämlich leider in Krücken, ist im Training umgeknickt und wird jetzt in dieser Woche, ich glaube heute sogar, wird er ein MRT gemacht, um zu schauen, was da los ist mit den Bändern. Aber ja, sah jetzt nicht so gut aus für den Rest der Saison. Da Kobe jetzt wieder zurück. Der hat ein Auslandssemester, ich meine in Kroatien war es gemacht, ist Nemai, wenn ich mich recht entsinne, kroatischer Meister im Flag Football da geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber er leider, er wollte in dem Spiel, sollte er eigentlich auch kicken und sein Comeback quasi geben, aber die Verletzung hindert ihn jetzt daran. Aber man hat ja mit Anoushe Fulford einen sehr guten Kicker-Panther da in Reserve. Auf der anderen Seite hat Düsseldorf auch einen der wenigen Spezialisten auf der Kicker- und Panther-Position, nämlich mit Yannick Schorn. Und ja, den habe ich mir doch am Ende des Spiels einmal ganz kurz geschnappt für ein kleines Interview. Yannick Schorn bei mir, der vielbeschäftigste Kicker in der GFL. Heute nicht so ganz, aber du bist der mit den meisten Field-Goal-Versuchen in der Liga. Erfolgsquote kann auch ein bisschen besser werden. Wie ist deine Saison bisher so aus deiner Sicht?
Oh, die erste Hälfte war gut. Da haben wir gut gescored. Da waren wir eine richtige Waffe mit den Special Teams. Ja, und nach dem Sommer, keine Ahnung, personelle Veränderungen und schon gab es 3-4 Blocks. Und ich glaube, dann ist auch irgendwann so ein bisschen die Confidence raus.
Blocks ist das Thema. Du führst die Liga an.
Mit Blocks?
Mit Blocks, 5 Stück. An der Zahl. Ist immer doof für Kicker. Bei Panthern wird es anders gerechnet. Bei Kickern kriegst du immer die Schuld dafür. Wie frustrierend ist das, wenn man gerade da jetzt der Spitzenreiter ist?
Ja, ich glaube, davon darf man sich nicht ablenken lassen. Man muss es halt insgesamt halt wieder fixen, um dann wieder zu scoren. Klar, macht einen so ein bisschen sauer, aber darf man sich nicht von beirren lassen.
Das Spiel heute ging für dich nicht so gut los. Der erste Punt-Return gleich zum Touchdown. Ansonsten die Punts bis auf den ersten, der war tatsächlich ein klein bisschen zu flach. Die anderen waren alle super. Wie zufrieden warst du da?
Ja, bei den Punts, es ist immer so eine Sache von Work, dass alles passt, Drop und dann den Ball zu treffen. Aber insgesamt kann ich da eigentlich ganz stolz drauf sein.
Ansonsten, es lief heute nicht allzu viel bei euch zusammen, fassen wir das mal so. Wie geht ihr oder wie gehst du in die Vorbereitung rein? Als Kicker hat man es ja immer so ein bisschen schwer. Du stehst ja ganz alleine im Stadion, meistens schon 2 Stunden vor Spielbeginn. Wie lange brauchst du da, um da einigermaßen sicher zu sein? Jetzt kann es losgehen?
Boah, ich bin, seitdem ich das mache, eigentlich immer alleine auf dem Platz gewesen. Deswegen kenne ich das eigentlich gar nicht anders. Man geht so ein bisschen seine Routine durch. Und ja, man gibt sich so 3 bis 5 Field Goals und dann sollte so langsam eigentlich auch mal der Kessel heiß laufen.
Du hast die 60 Jahre sehr konstant trainiert hier am Anfang. Ist das so deine Range? Also du, muss man sagen, du hast das schon drauf. Die von der Distanz kam da schon richtig gut rüber. Ist das so die maximale Reichweite, die du anpeilst?
Also die maximale Reichweite kann man so nennen, ja. Aber heute, sage ich ganz ehrlich, war auch so ein bisschen das Problem, dass der Zaun halt hinterm Field Goal einfach viel zu klein ist und ich hasse es, hinter Bällen herzurennen, weil ich schon oft genug in meinem Leben klettern musste. Deswegen habe ich eigentlich von der Distance angefangen, aber ja, ich bin natürlich schon stolz darauf, dass ich auch sagen kann, okay, leg den Ball auf die Mitte und wir können es versuchen. Ne? Ich glaube, da kann man schon gut mit arbeiten.
Ja, der Zaun, auf die Gäste spielen hier im Kilia-Stadion tatsächlich auf eine ganz doofe Seite, wo man dann dahinter einen riesigen Parkplatz hat, wo du gegebenenfalls 100 Meter laufen musst, um das den Ball zu holen. Das, ja, ich fürchte fast, das machen die mit Absicht hier.
Das Heimer können dann auch.
Da kenne ich mich leider nicht aus. Ja, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg in der Saison und ich hoffe, wir sehen uns dann nochmal.
Ja, ich versuch's. Danke.
Ja, vielen Dank da an Yannick Schorn für seine Zeit. Er hat mir dann noch gesagt, ja, wir werden uns leider nicht wiedersehen, zumindest nicht da, denn er hört am Ende der Saison auf. Er hat sich selbstständig gemacht, ist Physiotherapeut. Ja, und hat gesagt, das kriegt er einfach nicht mehr hin. Er ist jetzt auch 30 Jahre alt geworden. Das ist ja ein bisschen gemein für jemanden, der gerade 50 geworden ist. Aber ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Deswegen sehr, sehr schade, dass wir Yannick Schorn da nicht mehr sehen werden. Und ihm natürlich trotzdem da alles Gute. Und wer weiß, vielleicht trifft man ihn ja auch mal als Coach oder ähnliches. Ja, sehr netter Gesprächspartner. Der gute Yannick, der am meisten, deswegen hatte ich ja gesagt, am meisten Fikos probiert hat, bisher in der Saison 16 Stück an der Zahl. Luca Hirschberger, da auf Platz 2 von den Pforzheim White Dogs und der hat gerade mal 12 probiert, hat allerdings einen mehr getroffen, 8 von 12, bei Luca Yannick 7 von 16. Dafür aber Yannick perfekt bei PRTs, 19 von 19, da hat Luca schon 3 daneben gesetzt. Ja, und ich hatte es erwähnt, Blocks sind so ein bisschen die Probleme für Düsseldorf. 5 Fehlkurs von Yannick sind bereits geblockt worden bei seinen Fehlversuchen. Das ist mit Abstand der höchste Wert in der gesamten GFL. Nur Dean Severin von den Paderborn Dolphins, der hat auch schon 2 geblockte Fehlkurs, sonst alle anderen nur 1. Das längste Fehlkurs weiterhin Florian Finke von Dresden Monarchs aus 52 Yards und er führt auch die Kategorie mit den Extrapunkten an, die erfolgreich waren. 50 von 54 hat er bisher gemacht. Da dann an Platz 2, ja, an Shea Fulford von den Keyboard Hurricanes, 41 von 43. Das, ja, ist doch sehr, sehr gut. Insgesamt in der GFL bisher 54 Fehlkurs, die erfolgreich waren bei 95 Versuchen. Trefferquote 57%, besser als in den letzten Jahren, aber wiederhole mich da, immer noch sehr viel Luft nach oben. Extrapunkte sehen ganz okay aus. Trefferquote ist da 93% sind College Football Extrapunkte. Dürfte gern noch 2-3% mehr sein, aber da jammern wir jetzt mal nicht rum. Luca Hirschberger ist nicht nur ein guter Kicker, sondern auch ein sehr guter Panther. Er führt die Liga an im Bruttoschnitt mit einem von 42,9 Yards. Sein Nettoschnitt knapp 40 Yards. Muss man hier ein bisschen Grain of Salt nehmen. Ich probiere das möglichst gut auszurechnen, aber ganz perfekt ist es nicht. An zweiter Stelle ist Karim Altonbass, hat allerdings bisher erst 7 Punts von den Schwäbischer Unicorns mit einem 42-Yard-Bruttoschnitt. Und dann, ja, Florian Finke wieder von den Monarchs, 10 Punts für einen 41,5 Yards Brutto als auch Netto-Schnitt. Längster Punt kommt von, genau, Yannick Schorn, der führt da sehr deutlich die Kategorie an, nämlich mit einem 78-Yard-Punt. Der zweitlängste Punt in der Saison bisher kommt von Aiden Inneking von den Razorbacks aus Ravensburg mit einem 67-Yarder. Nee, stimmt gar nicht. David King von den Iowa Comets hat noch ein Yard mehr draufgelegt. 68 Yards, der also an Platz 2. Dann Inneking auf Platz 3. Nur die meisten Punts in die 20 gebracht hat Anoushe Fulford von den Kilbotic Hurricanes, der übrigens der einer von 2 Panthern ist, die bisher mehr als 1000 Yards erpantet haben. Er schafft das Ganze bei 28 Punts. Dann haben wir noch Yannick, der 31 Punts hat und ja auch die 1000 Yards überschritten hat. Anoushe Fulford führt die Inside 20 an mit 15. Der nächste wäre dann Connor Kegi von den Berlin Rebels mit 12. Ebenso wie Heiko Balz von den Potsdam Royals auch mit 12. Und am meisten Touchbacks, nicht ganz so vorteilhaft, die da vorne zu sein, aber muss ja auch mal erwähnt werden, auch da Heiko Balz mit gerade mal 3. Also da Inside 20 Touchback-Rate auch sehr, sehr gute 4. Da ja, muss man sich jetzt auch nicht verstecken. Es gibt etliche Spieler, die da richtig gut dabei sind. Anoushe Fulford beispielsweise 15 Inside 20, keinen einzigen Touchback bisher. Das ist natürlich die beste Rate, die man da haben kann. Auf die EFL gehe ich soweit nicht ein. Ich möchte nur erzählen, dass Ola Kimren für Nordic Storm ein Field Goal nicht getroffen hat und auch eins von zwei bei Extrapunkten war. Ola Kimren, früherer Kicker in der NFL Europe, unter anderem für die Frankfurt Galaxy, hat unter anderem auch in der NFL gespielt, 5 Spiele gemacht für die damaligen Washington Redskins und hat das Problem gehabt, was auch Cam Little in dieser Preseason-Saison schon hatte, dass er nämlich ein Field Goal erzielt hat für die Rekordbücher, welches leider nicht in die Rekordbücher einging, denn er hat mit den Denver Broncos gegen die Seattle Seahawks mal ein 64-Yard-Field Goal geschossen, als der Rekord noch bei 63 Yard war. Ja, der Rekord zählte leider nicht und das habe ich dann aber in meinem Buch zumindest verewigt. Da könnt ihr drüber nachlesen, der Rekord, der nicht zählte. Ist da ein Kapitel oder über Ola Kimren, der jetzt mit dem zarten Alter von 53 nochmal angegriffen hat und nochmal das Kicking-Bein geschwungen hat. Nicht ganz so erfolgreich, aber das Kicking-Game bei Nordic Storm war die ganze Saison ja schon ziemlich mies und nicht besonders gut. Von daher immerhin 50% bei den Trefferquoten, bei den Extrapunkten getroffen. Das ist ja dann ja vielleicht schon gar nicht schlecht. Und man hat gewonnen. Das zählt da dann ja auch. Und das war sie dann auch schon, die 273. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich schaue noch mal ganz kurz rein, ob es mittlerweile Neuigkeiten gegeben hat, was einige Transaktionen angeht. Ihr hört mich klicken. Ich bekomme soeben die Meldung rein, dass Lenny Krieg entlassen worden ist. Lenny Krieg ist laut der ersten Quelle entlassen worden. Ja, da wird bestätigt. Hier gerade, ich sehe gerade noch zwei andere Meldungen, die das auch bestätigen. Also, Lenny Krieg leider entlassen worden, aber es scheint hier in Stein gemeißelt, dass er morgen auf das Practice Squad gehen wird und ja, da dann den IPP-Platz einnehmen wird. Also das freut mich dann doch sehr, denn das bedeutet dann hoffentlich auch, dass er mit nach Berlin kommt. Denn ich habe jetzt zumindest da auch schon mal ein Hotel und Tickets gebucht, dass ich da, wenn auch nicht direkt zum Spiel, aber davor dann zumindest ein paar Tage da sein werde. Also Lenny Krieg jetzt leider hier live im Podcast entlassen worden, aber wird dann nicht live im Podcast sein, wenn er dann morgen auf den Practice Squad geht und den IPP-Platz einnimmt. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.